dieser Fußball, der verdirbt einen den Schlaf. Also ich meine, ich komme gar nicht mehr richtig ins Bett. Immer diese Verlängerung, Elfmeterschießen, nur um mitreden zu können. Ich war ja kurz davor, ins Bett zu gehen, aber irgendwie geht das ja nicht. Ob Herr Lochthofen auch ab und zu mal Fußball guckt, das werde ich ihn fragen. Hallo Herr Lochthofen, ich grüße Sie.
Ja, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und unseren Zuhörern natürlich, ja, es ist jetzt aber wieder auch vorbei. Da ist man auch schon wieder enttäuscht, dass es so schnell ging, oder?
Ja. Aber ich meine, das ist ja so ein Ding, da sieht man die kleinen Kinder und selbst die Fans gähnen schon und das ist ein bisschen spät alles, oder?
Naja, die müssen ja in Europa das mehr oder weniger einheitlich hinkriegen, von rechts nach links, also da sind schon ein paar tausend Kilometer dazwischen, insofern klar, dass das spät abends stattfindet und letztlich die Fans, sage ich mal, würden auch Mitternacht schauen. Sie wissen das ja, früher ist es nicht unüblich gewesen, wenn die Olympischen Spiele am anderen Ende oder die Fußballweltmeisterschaft am anderen Ende irgendwo in Argentinien war. Da sind hier einige Leute ziemlich schlaftrunken, die 2-3 Wochen rumgelaufen. Aber insofern sagen wir, es war spannend bis zuletzt und dass die Engländer das nicht schaffen, im Wembley den Titel zu holen, das ist schon bemerkenswert. Und dass der italienische Tormann zum Spieler des sozusagen Turniers gewählt worden, das ist schon bezeichnend, dass das erste Mal ein Tormann ist. Also insofern war es, ja, glaube ich, für die Deutschen zwar enttäuschend, dass es so schnell rausging, aber irgendwo auch zu erwarten gewesen, wenn man von 4 Spielen nur ein Spiel wirklich spielt, dann ist das ein bisschen wenig. Und hier war es ganz gut und dass die Italiener mit ihrer Cleverness, auch eine junge Mannschaft, da so gut durchgekommen ist. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn ich für irgendeine Mannschaft bin, dass sie dann verliert, aber jetzt haben doch die Italiener gewonnen.
Mhm. Wenn die Religion das Opium fürs Volk ist, dann ist doch Fußball...
Wenn wir schon mal bei Spielen sehen, wir können ja nicht einfach übergehen.
Ich bin weiter beim Thema.
Spielerische Ereignis. Das war ja in Erfurt am Wochenende, ja. Traurigerweise ist am Freitag die Premiere der Domstufen ins Wasser gefallen. Mhm. Aber ich hatte das Glück gehabt, dass ich schon am Mittwoch bei der Hauptprobe dabei war. Die lief sehr gut. Das ist natürlich immer für die Künstler und Schauspieler, eine ambivalente Situation. Immer heißt es ja so, dass wenn die Generalprobe gut läuft, dass dann die Premiere Schwierigkeiten hat. So ist es dann auch gekommen mit dem Regen. Aber insgesamt, also ich war doch sehr beeindruckt, weil ich mir gesagt habe, naja gut, Jungfrau von Orleans, Tchaikovsky, das ist doch ein bisschen betulich, romantische Oper. Aber insgesamt haben die das, glaube ich, ganz gut gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand richtig da noch was meckern kann. Ordentliches Bühnenbild, ordentliches Stimmen, die Leute, man merkt ja auch das ganze Ensemble, also die Chöre, wunderbar. Das ist ja auch ein Erfurter sozusagen Zustand, die Chöre. Ich finde, wie gesagt, jeder, der noch ein bisschen Zeit hat und Lust wieder auf Kultur hat, der sollte unbedingt mal da hinschauen. Also es ist kein verlorener Abend, es sei denn, es regnet wie bei der Premiere.
Also eine Empfehlung. Nochmal die Frage, wenn Religion Opium fürs Volk ist, dann ist Fußball Kokain für die breite Masse, kann man das so sagen? Das ist ja förmlich explodiert in London, so ein Befreiungsschlag. Total unvernünftig, eigentlich gar nicht zu erklären, dass Einrichtungen über Monate schließen mussten, um die Inzidenzzahlen runterzuhalten. Und dann feiert eine ganze Stadt und ein ganzes Stadion. Das ist dann irrational. Was ist das?
Es ist nicht irrational. Das ist Geschäft gepaart mit populistischer Politik. Die UEFA lebt natürlich von diesem Ereignis, nimmt da große Millionen für die von der Werbeindustrie ein. Die Zuschauer selbst spielen dann nur eine geringe Rolle. Also das Geld, was die da in das Stadion bringen, das spielt nicht die Rolle. Aber es geht um die Emotion, das heißt nach außen hin, dass dieser Sport verkauft werden kann und dass die Katar oder Emirate oder wer da alles und VW sponsert, dass die, sage ich mal, einen guten Hintergrund haben. Darum geht es bei der Sache. Und da sind die ganz brutal und sagen also mit 10.000 oder 5.000 Leuten ist da nichts getan, dass die Hütte muss voll sein, damit wir auf unseren Preis kommen, damit die Werbung gut verkauft werden kann. Das ist der Grund, warum man da auch über Leichen geht. Das ist ja gar keine Frage. Die Leute werden erkranken und es werden auch Leute sterben. Das ist nicht nur populistische sozusagen Zuspitzung. Und Johnson will auf dieser Welle reiten. Ich meine, denen hätte es natürlich gut gepasst, wenn die Engländer auch noch gewonnen hätten. Denn er versucht ja mit allen Mitteln deutlich zu machen, nach dem Brexit geht es England viel besser. Und das ist eben halt nicht der Fall. Erstens, die Zahlen gehen hoch, noch viel stärker als bei uns. Wir sind ja viel vernünftiger und verhaltener in Deutschland. Bis jetzt was ja nicht so bleiben muss. Wir wissen es, der Herbst steht uns ins Haus. Und letztes Jahr haben wir uns ja auch ziemlich dumm angestellt. Warum sollten wir dieses Jahr klüger sein? Weiß keiner. Aber hier ging es wirklich in England richtig um knallharte Politik. Das heißt, Brot und Spiele richtig. Und einer großen Masse sollte einfach präsentiert werden, wir in England, wir packen das. Das ist natürlich, sagen wir, fahrlässig. Geht auch über Leichen, sage ich jetzt mal. Aber zeigt einfach, dass es eben wirklich nicht egal ist, ob du ein Populisten wärst oder nicht. Du kriegst dann auch populistische Politik. Das war in Amerika so, das ist in England so.
Hm. Naja, dann kommen wir mal zu Thüringen. Da haben wir lange nicht drüber gesprochen.
Gerade hatten wir unsere schönen Domstufen. Ich
schlecht
es noch mal ein.
Ja,
Herr Rose, gehen Sie mal hin. Da haben Sie eine große Freude. Das Panorama der beiden Kirchen, also Dom und Severi, ist schon wunderbar. Und wie gesagt, die Stimmen wunderbar. Sie müssen sich nur nicht wundern, der Heldentenor, der hat so die Figur von Milovic, falls Sie sich noch an Milovic erinnern. Aber es geht ja auch um Stimmen an so einer Stelle.
Ja, das letzte, was ich gesehen habe, das war mir ein bisschen leise. Der mussten die Rücksicht nehmen auf die Anwohnenden und dann war das Flugzeug und die Straßenbahn lauter als die Stimmen. Da war ich ein bisschen abgelöscht, weil ich auch ziemlich weit hinten saß. Wie war es denn mit der Kulisse? Weil ich meine, eine Oper muss ja dröhnen, das muss einem ja die Ohren wegknallen eigentlich. Das ist ja die, oder?
Ja, ich kann mir vorstellen, wenn du, sag mal, jetzt im Sommer 20 Mal jeden Abend das hörst, dass du da nicht amüsiert bist. Aber die Leute, die in diese neuen Häuser oder gezogen sind oder in den alten wohnen dort, ich meine, wer auf dem Domplatz wohnt, muss auch damit leben, dass da ein bisschen mehr Bewegung ist als draußen in irgendeinem Vorort, wo man im Wohnpark wohnt. Das heißt also, ich glaube, da sollte man auch mal die Kirche im Dorf lassen und das Gemaule, was immer einhebt bei jeder Gelegenheit, die einen wollen, Kultur, die anderen wollen keine Kultur, die anderen wollen das und die Dritten wollen das. Da muss man auch ein bisschen ruhiger sein und darauf auch nicht immer gleich reagieren. Insofern sage ich mal, ich glaube, insgesamt an der Geschichte jetzt auch von der Lautstärke, von der ganzen Art, wie es in die Stadt hineinwirkt, glaube ich, nichts auszusetzen. Und im Gegenteil, es ist wieder ein Zeichen, auch wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut, wie positiv das ganze Ensemble daran gegangen ist. Für die ist es eine große Lebensfreude, jetzt wieder zu spielen. Und das ist auch gut für Erfurt. Ich glaube, das ist wie die Burger einfach eine gute Sache, die wir haben.
Hm. Ja, Lautstärke scheint ja nicht gleich Lautstärke zu sein. Dieses bescheuerte Luftschiff, was unentwegt gebrummt hat, fand ich eine Zumutung. Das geht dann, um für die Erfurterinnen und Erfurter Werbung für die Buga zu machen. Völlig blöd. Und dann für 250 Euro eine Karte, das ist ja, das sowas zu genehmigen, halte ich ja für eine Frechheit. Wie sehen Sie das?
Ach ja, wir wohnen in der Stadt, sage ich mal. Das muss man auch irgendwie jetzt zur Kenntnis nehmen. Also selbstverständlich können Sie auch rausziehen. Schauen Sie, es gibt sehr schöne Wohnparks um die Stadt herum. Da können Sie ganz ruhig leben. Da passiert den ganzen Tag nichts. Wenn Sie das unbedingt wollen, heutzutage geht das alles. Das heißt also, ja, okay, wer in der Michaelisstraße wohnt, kann jetzt nicht darauf bestehen, dass alle Kneipen um 20 Uhr zumachen. Das geht nicht. Und natürlich so ein Raumschiff, da was da oben, Luftschiff da rumfährt, das ist mal, sag ich mal, ein paar Tage lästig, aber ich glaube, durchaus verkraftbar. Und am Ende regen sich die Menschen viel zu stark auf über Kleinigkeiten. Was mich mehr stört, ist natürlich zum Beispiel der Anflug der Flugzeuge auf Erfurt. Nun haben wir keinen Flughafen, der eine große Frequenz hat und jetzt war es lange still. Trotzdem glaube ich, dieser Anflug ist mir irgendwie auch sagen wir aus der Sicht heraus, dass in der ganzen Welt immer mal was abfällt von diesen Flugzeugen, dass immer mal was passiert. Ich möchte es nicht hinterher recht haben, wenn jemand sagt, ja, hätten wir rechtzeitig die Flugrouten anders gelegt. Der Einflug über der Stadt ist einfach nicht gut. Aber wie gesagt, das ist ein Problem, das man grundsätzlich klären muss. Es gibt immer Sachen, wo man sich fragt, wer genehmigt sowas überhaupt. Es gibt für mich jetzt ein Thema, was ich seit meiner Kindheit kenne. Bin ja in Gotha groß geworden und wenn man nach Erfurt kam mit dem Auto, dann war dieser wunderbare Blick auf Dom und Severi, das Schönste eigentlich in der Stadt, wenn man reinfährt, oben Eger runter. Die DDR mochte das nicht, weil es natürlich eine Kirche war und noch eine Kirche war und versuchte das irgendwie architektonisch zu kaschieren, einfach einen Sperrriegel reinzubauen. Ja, also da sind Häuser hingebaut worden an Stellen, wo dieser Blickwinkel einfach versperrt wird. Das war politisch gewollt und motiviert. Das haben sie aber nicht ganz geschafft. Es blieb immer dieser Eindruck. Und jetzt in der Marktwirtschaft wird gerade dieser Blick zugebaut. Wer das in dieser Stadt genehmigt, das frage ich mich natürlich. Es gibt ja immer wieder solche Situationen, wo der einzelne Privatmann bis zur Weißglut getrieben wird, wenn er keine Genehmigung für das oder für jenes kriegt, was offensichtlich ist. Und auf der anderen Seite dann Dinge genehmigt werden, die eigentlich auf Jahrzehnte, auf Generationen hinweg eigentlich sozusagen die Stadt verändern und das nicht zu ihren Gunsten. Und da muss man sich mal fragen, wer das macht. Und die Marktwirtschaft schafft hier etwas, was die ganzen Ideologen der SED nie geschafft haben. Sie bauen einfach den Blick auf den Dom zu.
Die Genehmigung eines Atomendlagers ist nicht so einfach. Das wird ein langwieriger Prozess. Da hat aber auch Thüringen natürlich nicht das letzte Wort. Was glauben Sie, wie das ausgehen wird? Helfen da Proteste?
Naja, ich finde es ja interessant vor dem Hintergrund der Geschichte. Die alte Bundesrepublik hatte ja versucht, ein Endlager in Gorleben zu errichten. Und wenn Sie sich die Karte anschauen, es fällt ja auf, dass es ganz nah an der DDR-Grenze damals gewesen ist. Das heißt also, wenn irgendwas passiert, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das heißt, wenn es zur Strahlung gekommen wäre, hätte es die DDR genauso mit erwischt wie die relativ dünn besiedelte Gegend in Norddeutschland. Das heißt, man hat schon sehr genau hingeschaut, wo man das hinstellt. In Thüringen hätte die ganze Sache den Charme, dass alle was davon haben, wenn es in der Mitte ist. Insofern glaube ich nicht eigentlich wirklich, dass es eine größere Chance gibt, dass es hier passiert. Und dazu kommt noch nach den Lagerstätten im Salz, die sehr leck und undicht geworden sind. Ich erinnere nur an die Asse. Ist, glaube ich, wenn es um Salzstöcke geht, das hier nicht so wahrscheinlich, dass hier etwas passiert. Also, eine Pointe der Geschichte wäre es schon, wir haben kein einziges Atomkraftwerk, also verdienen auch nicht am Atomkraft, wie die Bayern zum Beispiel, die in den 60er, 70er Jahren viele davon sich hinstellen lassen haben, viele Arbeitsplätze, teure Arbeitsplätze entstanden ist, viel daran verdient haben. Es wäre interessant, dass wir dann das Atomlager bekommen, Endlager, die Mülldeponie sozusagen, und die anderen, die schon mal Geld damit verdient haben, sie mit dem Risiko nicht leben müssen. Also insofern vermute ich jetzt mal, es ist richtig, sich darüber aufzuregen, aber ich glaube nicht, dass Thüringen tatsächlich da in der engeren Wahl ist.
Nach welchen Indikatoren wird denn der Erfolg der deutschen Einheit gemessen? Da gibt es ja so viele gefühlte Indikatoren, gibt es wirtschaftliche Indikatoren, soziale Indikatoren, da kann man das Wahlverhalten ranziehen. Woran messen Sie denn den Erfolg oder den Zustand der deutschen Einheit, des Anschlusses, der Wiedervereinigung, wie man das auch nennt?
Naja, es heißt ja immer so im Volksmund und auch in der Politik, das Glas ist halb voll oder halb leer. Wenn wir 80% der Wirtschaftsleistung des Westens haben, ist es zu 80% voll. Sind wir uns da einig, einfach vom Bild her.
Könnte man sagen, ja. Ne?
Ja, so, das heißt also, wir haben damals den Anschluss an ein sehr modernes Land gehabt. Das ist unser großer Vorteil im Verhältnis zum Tschechien, zum Polen, zu anderen. Also vieles müssten wir nicht ganz so erleiden wie die anderen. Und die soziale Absicherung war hier deutlich besser, auch wenn es im Einzelfall grausame Härten gegeben hat. Das ist jetzt mal die eine Richtung. Aber ich sage mal ein einziges Beispiel, was interessant ist und was in den neuen Ländern niemand so richtig zur Kenntnis nimmt. Wenn Sie die 25 Städte in Deutschland nehmen und Regionenkreise mit der höchsten Arbeitslosigkeit, dann sind auf den ersten 10 Plätzen westdeutsche Städte. Mhm. Und es kommt, glaube ich, Uckermark, ja, der Wahlkreis, die Gegend, aus der die Kanzlerin kommt auf Platz 13 oder 14 überhaupt. Unter den 25 Ersten sind nur 3 aus den neuen Ländern dabei. Thüringen ist im Übrigen nicht dabei. Ja, auch Gera ist nicht dabei. Also ich tröste sie an dieser Stelle. Das heißt, es hat sich generell etwas getan. Die Leute sagen, draußen einen Job zu bekommen, ist deutlich leichter als vor 10 oder 15 Jahren, wo es noch relativ hohe Arbeitslosigkeit gab. Und wir liegen hier, wenn ich jetzt Thüringen von der Größe her mit seinen etwas über 2 Millionen Einwohnern nehme, mit dem Ruhrgebiet vergleiche, haben wir in jeder Hinsicht eine bessere Situation als die dort. Aber das nimmt keiner zur Kenntnis, weil natürlich mit dem Gegenteil viel Politik gemacht werden kann. Mit der Stimmung, mit dem Anheizen der Stimmung, mit dem Aufeinanderhetzen von Menschen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und Gründe, warum man sagt, also das ist alles nüscht und schaut mal, was alles noch nicht ist. Natürlich ist es so, dass vieles noch nicht gemacht ist. Und ich vermute mal ganz sicher, dass auch in 100 Jahren Vorpommern nicht ganz so entwickelt sein wird wie der Raum um Stuttgart herum oder so. Damit muss man in so einem Land leben, aber ich glaube, gerade was Thüringen anbelangt, gerade auch unsere Entwicklung, glaube ich, sind wir eigentlich längst in einer Situation, wo man das vieles viel gelassener sehen müsste. Tut man aber nicht, weil, wie gesagt, damit viel, viel Emotionen verbunden sind und Leute auch daran die Hände sich wärmen.
Wollen wir unsere eigenen Regeln brechen und unsere Absprachen ad acta legen?
Was heißt das?
Na, wir wollten eigentlich nicht mehr über Maßen reden, oder das haben Sie zumindest vorgeschlagen.
Ja, das ist sicherlich vernünftig, also den Mann nicht immer mehr aufzublasen wie so ein Frosch. Der wird immer wieder versuchen, Unsinn zu reden. Ich glaube, das tiefergehende Problem ist, dass die CDU in Teilen in Thüringen eigentlich nicht CDU-fähig ist. Ja, also Südthüringen ist ein gutes Beispiel. Die ganze Partei, also von Hamburg bis Konstanz da unten, ist aufgeregt und die tun so, als ob das alles nichts wäre. Das ist eine Ignoranz und eine Sicht auf die Welt. Im Prinzip gehört nicht der Maaßen ausgeschlossen aus der Partei, sondern 3-4 Gliederungen, Hildburghausen und all die anderen, die müssen eigentlich aus der CDU raus, weil die längst nicht mehr CDU sind, sondern längst geistig zu einer anderen Partei gewechselt sind. Sie wollen es nur nicht vollziehen, weil es natürlich nicht so schön ist, wenn man dann als Rechtsradikaler läuft. Also das ist einfach eine tiefergehende Situation und ich glaube, die Leute haben auch nie verstanden, warum die Bundesrepublik nach dem Krieg so erfolgreich war, im Gegensatz zu anderen Regionen vielleicht auch, in der wir gelebt haben. Das verstehen die nicht, woher das kommt. Dass es eine gewisse politische Stabilität, dass es eine politische Stabilität in der Mitte ist, um die es geht. Und es geht nicht darum, irgendwelchen Knalltüten da die Möglichkeit zu geben, Podium zu geben, sich darzustellen. Ärgerlich ist an dieser Stelle, wie ein solcher Typ eine große Behörde hat leiten können, wie man das hätte zulassen können und dann Seehofer ihn ja zum Staatssekretär noch machen wollte. Das zeigt einfach, dass auch diese ganzen Mechanismen schon viel früher versagt haben. Und insofern muss man aufhören, auch jedes Ding, was der da loslässt, zu betrachten. Das ist jetzt wirklich im Blick auf die Wahl wichtig, weil wir sonst das Gleiche machen wie mit der AfD, die Eigenwerbung für die.
Menschen, die ins All fliegen, das sind immer so kleine Vorbilder und so weiter, und das ist irgendwie was Kurioses und was Schönes. Allerdings, wenn jemand sich das erkauft, da frage ich mich, müsste man nicht Vermögen nach oben begrenzen? Kann es sein, dass Menschen so reich sind, damit so viele Möglichkeiten, so viel Macht haben, auch über andere? Schwierig, oder?
Naja, ich sage jetzt mal, es ist natürlich so, dass das jetzt dieser Milliardärskindergarten da, Branson und Bezos und Musk da miteinander konkurrieren. Ja und nein. Ich meine, auf der einen Seite, wir haben ja das Treffen jetzt auch in Venedig gehabt, wo die Finanzminister der führenden Industriestaaten sich nochmal verständigt haben. Die Milliarden, die da vor allem auch die amerikanischen Technologiekonzerne an Steuern sozusagen hinterschlagen, endlich mal etwas gerechter aufzuteilen. Das ist vernünftig. Gleichzeitig, sage ich mal, wäre vieles, was wir heute ganz selbstverständlich finden, also wir telefonieren jetzt, schauen in Computer, Digitalisierung, das nicht möglich, wenn nicht ein Teil dieser Unternehmen die Idee hätte, es zu entwickeln und dann am Ende, sage ich mal, daraus auch eine neue Welt entsteht. Das heißt, ich bin immer skeptisch, wenn es darum geht zu sagen, ja, einfach mal den Reichen das Ganze wegnehmen, verteilen, dann geht es uns allen gut. Das war der Versuch, der primitive Marxismus, der aus der Sowjetunion kam und der auch in der DDR gelehrt worden ist. Am Ende gab es keinen nennenswerten technischen Fortschritt. Daran führt auch kein Weg vorbei, dass Gagarin, wenn wir schon mal beim Weltraum sind, als erster geflogen ist. In der Summe, in der Breite, in das Land, in die Bevölkerung ist das natürlich nicht gegangen. Die Sowjetunion, DDR waren ziemlich unterentwickelt. Die technologische Entwicklung verlief woanders. Das heißt, wir müssen höchstwahrscheinlich erstmal damit leben, solange die Menschen nicht vernünftiger sind, dass im Markt vieles erstmal spontan entsteht und diese Idee entwickelt wird. Und dass Leute damit verdienen, ist ein Motiv, das zu tun. Nicht nur die Ehre und den Ruhm, also in der DDR gab es dafür viel, du konntest schnell eine Medaille kriegen, aber es ging nicht voran. Das heißt, an dieser Stelle warne ich davor, zu radikal zu sein. Trotzdem es ist pervers, was da unanständig, was da an Reichtum angehäuft worden ist. Und dass die Jungs jetzt, wie gesagt, im Milliardärskindergarten sich gegenseitig versuchen auszustechen. Ich vermute mal, bei dem Musk kommt ja was raus. Das heißt, er versorgt die NATO, die NASA.
Die vielleicht auch,
Die NASA, und da fliegen Leute mit. Und der Tourismus, wenn überhaupt für ihn das wichtig ist, fällt am Rande ab. Da wird eine Vision geäußert, der will auf den Mars, sage ich mal, Menschen bringen und versucht, das Geld auf diese Art und Weise zu verdienen, würde ich sagen, durchaus eine schlüssige Idee, denn wenn ich sehe, dass die Menschheit ja sich wieder in eine dumme Sackgasse bewegt, also die Chinesen bauen eine Station, die internationale ISS läuft aus, die Amerikaner wollen was Eigenes, die Russen haben gar keine Puste mehr dazu. Das ist alles dumm. Wir haben zusammen schon einen Schritt besser nach vorn getan mit der ISS und das hätte man weiter ausbauen können. Also die Idee auch, gemeinsam das zu tun. Und da kommt natürlich so ein Privater, der sagt, okay Jungs, ihr könnt spielen, wie ihr wollt. Ich mache das jetzt an euch vorbei. Das Ganze durchaus nicht uninteressant. Was die anderen zwei machen, der Flug gestern, ist interessant. Das ist aber auch die alte Geschichte. Die sind ja 5-6 Minuten im Weltall gewesen, dass er damit Geld verdient. Okay. Ich sag mal, $250,000 ist natürlich viel, viel Geld und es werden sich die meisten nicht leisten können. Aber wir haben ja auch festgestellt, jetzt in der Pandemie, die Zahl der Millionäre ist weiter deutlich gestiegen, viel schneller als alles andere. Das heißt also, das Geld abzuschöpfen tut mir nicht leid. Aber, wie gesagt, von den drei Projekten, die da sind, ist zumindest das eine durchaus auf privatwirtschaftlicher Basis nicht unsinnig. Und ich kann nur hoffen, dass der Musk sich nicht so verspekuliert, dass am Ende nur eine Investruine übrig bleibt. Im Prinzip, seine Geräte fliegen jetzt schon sehr ordentlich. Und ohne dem hätten die Amerikaner gar niemanden, der sie hin und her schafft. Also insofern, ja, es ist nicht alles falsch. Aber natürlich ist auch albern zum Teil, was die da machen.
Herr Lochthofen, haben wir was vergessen? Vielleicht den Rassismus im Fußball. Trotz Kniefall gibt es natürlich jetzt im Netz kursieren die rassistischen Beleidigungen. Da kommt so das Böse kommt einfach durch. Oder der Alltagsrassismus. Da kann man 10-mal einen Kniefall machen.
Das ist richtig. Wir haben eine Gesellschaft, in der 20-25% der Bevölkerung anfällig ist dafür und für verschiedene Formen, Antisemitismus, Direktrassismus und da kommt natürlich an so einer Stelle das raus, also das Internet hat natürlich so wie bei der Pädophilie die Voraussetzung geschaffen, dass ein Teil dieser ganzen Dinge so in dieser Wucht überhaupt existieren kann. Das ist vorher nicht der Fall gewesen. Also bei allem, was gut ist am Internet, hat es natürlich auch diese Räume geschaffen, zum Teil kriminelle Räume an dieser Stelle. Und das kriegen wir auch nicht mehr in die Flasche. Das heißt, das ist draußen. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Nicht jede Aufregung ist im Internet, muss auch von uns eine Aufregung erzeugen, bei uns eine Aufregung erzeugen. Wir müssen lernen, damit umzugehen, die Dinge auch einzuordnen. Gleichzeitig haben wir auch ein Gradmesser der Verrohung am Rande der Gesellschaft oder das manchmal sogar bis in die Mitte reicht. Wir wissen es heute besser als früher, wie viele Menschen destruktiv sind, wie viele Menschen aggressiv sind, wie viele Menschen sich nicht an Normen halten. Das ist natürlich ein Dilemma. Wir erkennen es jetzt und sind ein bisschen erschüttert darüber. Aber es gab die gleiche Situation auch früher, nur früher haben wir es nicht so wahrgenommen, nicht wahrnehmen können. Ab und zu mal ist es durchgebrochen. Insofern war nicht davor auch, das zu überbewerten, aber wir müssen es im Auge behalten und wir müssen Wege finden, wie wir das Ganze etwas kanalisieren und nicht einfach den Hass, das Destruktive in dieser Geschichte so groß werden zu lassen. Und insofern schauen Sie doch mal an, wenn Sie die Buntheit der englischen Mannschaft, auch der deutschen sehen, ohne die Menschen, die aus der ganzen Welt zu uns gekommen sind, wäre der Fußball doch ein ziemlich fader inzwischen bei uns hier. Also insofern, die Mehrheit der Leute sieht das glücklicherweise noch nicht so. Und wir sollten das auch immer wieder sagen, so wie es bei unserem ersten Thema war, drei Viertel der Ostdeutschen sind durchaus mit ihrer Position, mit dem, wie sich die Dinge entwickelt haben, zufrieden. Und wir sollten das stärker das betonen und nicht nur das betonen, was da am Rande irgendwo wie in der Pandemie die Quertreiber und Querdenker und wie sie alle heißen, Querulanten würde ich am ehesten sagen, wie die das sehen. Das waren immer wieder aufgeregte Diskussionen, die aber leider, sage ich mal, nichts mit dem Kern der Sache zu tun hatten. Also insofern ruhig bleiben, dagegen sie stemmen, aber auch aufpassen, wie wir das ein bisschen besser händeln künftig.
Dann schließen wir konstruktiv. Wie verbringen Sie die Woche auf eine angenehme Art und Weise?
Naja, ich finde ja erstmal, der Sommer ist ja bemerkenswert. Man regt sich ja schon manchmal ein bisschen auf, dass es sozusagen zu durchwachsen ist. Letztes Jahr war es, schien es wärmer, obwohl die Statistik sagt, der Juni war ja schon wieder zu warm. Ich sage jetzt mal, es ist noch mal ein schöner Sommermonat, den sollten wir genießen. Der Herbst wird aufregend genug. Ich vermute mal, wir haben uns ja schon wiederholt darüber unterhalten. Es bleibt uns nicht erspart, dass eine weitere Welle über uns schwappt. Und diesmal greift es nach den Jüngeren. Und es ist die Verantwortung der Erwachsenen, dass das nicht sozusagen so passiert wie im letzten Jahr. Das heißt, die können nicht geschützt werden, die unter 12 werden das sowieso jetzt nicht auch nirgendwo geimpft. Und das alles, sagen wir mal, einfach so laufen lassen, ich glaube, es ist verantwortungslos und da müssen wir dran arbeiten.